Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 31. Mai 2023. Und das Wetter, Andreas, ist schön und trocken.
Sonne, 25 Grad, besser kann man es nicht sagen. Also ein wirklich angenehmer Sommertag. Wobei im Moment natürlich, einige haben es gelesen, vielleicht schon gehört haben, dass es hier an bestimmten Bereichen Feuer gibt, südlich von Halifax in der Nähe dort. Aber da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, wie ich dich kenne.
Ja, und zwar sofort, denn damit fangen wir mal an, denn in gewisser Weise sind wir davon zwar nicht betroffen, aber wir sind trotzdem betroffen, und zwar über das, was die Menschen dort erleben. Also es heißt in der Presse hier apokalyptische Zustände und die Waldbrände außer Kontrolle, hunderte Gebäude zerstört, riesige Rauchschwaden. Es heißt, dass die bis nach Boston reichen. Also das ist hier bekannt gegeben worden. Es ist hier der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Über die Mobiltelefone kommen die Emergency Calls. Und es heißt, dass die Brandfläche mehr als 25.000 Hektar groß sein soll und von den Behörden als außer Kontrolle eingestuft wurden. Ja, zehntausende Menschen wurden evakuiert, und es ist schon ziemlich schrecklich, wenn man die Bilder auch sieht hier in den Berichten. Aber was typisch ist für Kanada, natürlich auch für andere Länder, aber es ist schon beeindruckend. Freunde von uns, die dort leben in der Nähe, die haben uns berichtet, dass die Solidarität wirklich außergewöhnlich sei, dass die Menschen an den Straßen sitzen und auf den Parkplätzen und spenden, was die Menschen dort sofort brauchen. Also die fahren da mit vollen Autos hin, um sofort vor Ort zu helfen. Den Menschen, die evakuiert wurden, die ihre Häuser verloren haben. Vor allem denkt man hier auch an die Tiere, an das Futter, an Katzenboxen, Katzenstreu, aber auch natürlich an Babyartikel. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, die Menschen sind wirklich in einer spannenden Haltung hier. Man merkt, wie dieses soziale Denken funktioniert. Für uns auch sehr beeindruckend, was wir da gehört haben. Und auch, was hier wirklich funktioniert. Und mir fiel dann natürlich sofort dann in Deutschland diese Tragödie mit dieser großen Überflutung dort ein. Das haben mir mehrere auch, die aus Deutschland kommen oder diese Zusammenhänge in Deutschland kannten. Wie hieß das Ding nochmal, das Tal, wo es so
Ahrtal.
Im Ahrtal, genau. Und hier kann man genau das Gegenteil erkennen, wie schon Tage vorher vorbereitet wurde. Es ist niemand wirklich so zu Schaden gekommen, dass er verletzt oder getötet wurde. Dann wurden auch wirklich die entsprechenden Maßnahmen der Evakuierung, das hört sich so gewaltig an, die sind sehr vorsichtig. Man wird auch evakuiert bei keiner unmittelbaren Gefahr, sondern auch vorsorglich. Und man muss auch eines dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass es solche Feuer gibt, aber wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Und da ist das natürlich dann immer ein ganz auch Anlass, ein bestimmter Anlass, das ganz groß rauszubringen. Wir sehen auf jeden Fall, dass dieses Feuer außerhalb der Stadt ist. Das ist in einem Vorgebiet, und wir können davon ausgehen, dass es über einen relativ schnellen Zeitraum unter Kontrolle kommt, weil die Feuerwehren, die Firefighters, die haben hier fast einen Heldenstatus. Die haben einen hervorragenden Ruf, und sie sind auch hervorragend, und alle sind stolz auf ihre Feuerwehrleute. Ich denke daran, als die in Kuwait die Ölquellen gebrannt hatten, damals im Krieg, dann hat man kanadische Firefighter kommen lassen, die dann diese Dinge ausgemacht haben, weil sonst keiner hinbekommen hatte.
Ich kenne übrigens auch aus Deutschland sehr mutige und gute Feuerwehrleute. Das möchte ich hier an der Stelle sagen. Und was du gerade vom Ahrtal gesagt hast, also da gibt es zwei Seiten der Medaille, denn es gab unendlich viele private Hilfe. Nur merkwürdigerweise ist darüber wenig berichtet worden, außer dann bei den freien Medien. Und vor allem ist das unterbunden worden. Bis heute weiß man nicht genau, warum diesen Menschen dort nicht geholfen werden sollte. Aber es ist auf jeden Fall umfangreiche, freiwillige Hilfe da gewesen. Das weiß ich nun ganz sicher auch von einigen Betroffenen. Und das möchte ich an dieser Stelle hier unbedingt unterstreichen.
Das stimmt, da hast du völlig recht, dass das nicht in falschen Hals kommt. Und die Behörden, die arbeiten sehr eng mit den Menschen auch zusammen und fordern auch auf und bitten. Und die Menschen lassen sich das keine zweimal sagen, kommen davon alleine aus. Ich hatte vorhin mit einem Freund gesprochen, der nur 7 Kilometer vom Rand dieses Feuers entfernt lebt, also den Geruch schon in der Nase hat. Und der sagte dann, dass die Nachbarn zum Beispiel ihre Cottages, die sie sonst teuer vermieten, den Menschen, die jetzt betroffen sind, kostenlos zur Verfügung stellen, und zwar solange sie bleiben wollen. Also das ist wirklich eine Sache, wo man dann sagen kann, man ist dann stolz darauf, auch aufeinander.
So, da hast du es aber jetzt noch gesagt, aber das stimmt auch wirklich. Das ist, ich denke mal, wir Menschen werden alle noch eine ganze Menge erleben, nach dem, was sich hier so alles abzeichnet. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir befinden uns schon wieder in einer Art Vorhof wie bei der Pandemie, wo man in Anführung Verschwörungstheorien aufgestellt hat und gesagt hat, wenn das jetzt noch alles kommt und das auch noch eintreten wird, dann wird es schwierig. Und wenn ich mir mal diese sogenannte Klimawandelpolitik anschaue, mit der jetzt durch heftigste Maßnahmen die Freiheit der Menschen eingeschränkt werden soll, dann denke ich mal, wir Menschen werden jetzt sowieso durch die Herausforderung der zurückliegenden Zeit, der 3 Jahre, aber jetzt auch in Zukunft aufgefordert, als Menschheitsfamilie und in der Menschengemeinschaft zu wirken.
Genau, das ist entscheidend. Und wir sehen natürlich, wie momentan auch eine gewisse Agenda immer dahinter steht. Wir wissen zum Beispiel, dass es Phasen gibt, in denen es mal kälter ist und mal wärmer wird. Aber wir haben im Moment eine Situation, wenn es wärmer wird, ist das der Beweis für den Klimawandel. Wenn es kälter wird, ist es halt eine Ausnahme. Aber insgesamt wird es dann doch wärmer, ob es stimmt oder nicht. Und das ist also die Hauptproblematik, dass wir die Wissenschaftlichkeit verlassen haben und die Ernsthaftigkeit des Schutzes der Natur und auch des Klimas irgendwie unterordnen, wenn auch nicht offiziell, aber inoffiziell und sachlich, den monetären Interessen. Und das ist das Hauptproblem.
Ja, Klimawandel, Woke, Gender und so weiter, das ist ja auch etwas, was die Menschheit derzeit verändern soll. Viele kluge und gescheite Köpfe fangen jetzt mal wenigstens an, darüber zu schreiben und nachzudenken und zu diskutieren. Und da werden wir hier noch einiges auch besprechen können. Ich möchte mal auf einen Artikel kommen, den wir beim Pleiteticker gefunden haben. Da geht es um die große amerikanische Schauspielerin Jane Fonda, die Tochter des unvergessenen Henry Fonda. Den kennen die Älteren unter uns auf jeden Fall noch, ein Weltstar, ein ganz toller Schauspieler. Aber die Tochter, die aber inzwischen auch schon um die 80 rum sein müsste, das finde ich noch raus, die möchte jetzt auf jeden Fall, dass Männer, weiße Männer, verhaftet werden, weil sie nämlich am Klimawandel schuld seien, sagt sie. Und außerdem behauptet sie, der Klimawandel wäre eine Folge von Patriarchat und Rassismus. Und sie spricht darüber, dass man diese Klimakriminellen in einer Art Nürnberger Prozess anklagen müsste. Das hat sie während einer Rede auf dem Cannes Film Festival letzte Woche gesagt. Und diese scharfen Vorwürfe an weiße Männer, uiuiui, also das ist, glaube ich, auch nicht so gut angekommen.
Naja, ich bin ja nun ein alter weißer Mann, wenn man das so will, wobei man das ja auch entsprechend gut sehen kann. Alt hat ja was mit Erfahrung zu tun. Naja, es gibt auch eben halt verschiedene andere Sichtweisen. Es gab mal den berühmten Physiker, der gesagt hatte, es gibt 2 Dinge, die unendlich sind, der Kosmos und die Dummheit der Menschen. Aber beim Kosmos bin ich mir nicht ganz sicher. Und das war Albert Einstein. Und das ist hier wieder eindeutig mit belegt worden, wenn so etwas gesagt wird. Gerade wenn ich fühle mich ja jetzt angesprochen, das heißt, ich fühle mich nicht angesprochen, aber ich scheine ja gemeint zu sein. Wir sind ja nicht die Generation, die die ganze Zeit Netflix geguckt haben oder in Fastfood-Restaurants beispielsweise. Und das soll kein Vorwurf gegen die jungen Leute sein, denn das wäre nämlich jetzt eine Kontra- Situation, die ich dann aufbauen würde. Nein, jeder ist in seiner Zeit mehr oder weniger reingewachsen und spielt diese Spiele mit, die laufen. Und dann gibt es immer irgendwelche Führer in der Politik, in der Wirtschaft, in der Ökonomie und vor allem auch im Geldbereich. Und das sind die Steuerer immer gewesen, damals genauso wie heute. Problem ist einfach, wenn die Nutznießer der damaligen Fehlstellungen heute als die Saubermänner auftreten und sagen, die Menschen, die mitgelaufen sind, sind alle schuld. So einfach kann man es sich nicht machen. Zu Jane Fonda, da kann man kaum noch was zu sagen. Das ist auch vielleicht altersbedingt.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall, naja, die tritt ja im Fernsehen auf. Die ist nicht nur in Cannes gewesen beim Filmfestival, sondern sie ist im US-Fernsehen in der Kelly Clarkson Show aufgetreten. Und da hat sie also wörtlich gesagt, wir haben ungefähr 7-8 Jahre, um unseren Gebrauch von fossilen Brennstoffen zu halbieren. Leider sind die Menschen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, am härtesten betroffen. Der globale Süden, Menschen auf Inseln, arme, dunkelhäutige Menschen. Es ist eine Tragödie, die wir absolut stoppen müssen. Wir müssen diese Männer verhaften und ins Gefängnis stecken. Es sind alles Männer. Andreas, sie hat ja gar nicht so Unrecht mit dem globalen Süden, der sehr darunter leidet, dass der Westen, der so hochgelobte Westen, sie unterdrückt hat, allerdings durch ganz andere Entscheidungen, wenn ich da an Kolonialisierung denke, die ja bis heute geht, wo eben immer noch die westlichen Staaten Kolonialherren zum Teil sind und die Ressourcen aus der Erde, die Rohstoffe aus der Erde holen und dann verkaufen und das Land an sich profitiert sehr wenig davon.
Also wir müssen das einfach ein bisschen intellektueller angehen und das ist offenbar nicht die Stärke von Jane Fonda. Das sind Pauschalurteile. Der weiße Mann ist schuld und die anderen sind die Opfer. Es gibt auch weiße schuldige Frauen, es gibt auch schwarze schuldige Männer und schwarze schuldige Frauen und auch wie auch immer. Das heißt, es ist immer eine individuelle Schuld und man kann eine solche Pauschalverurteilung, wie sie hier macht, weiße Männer zu bezeichnen als schuldig, nur als die Urform des tatsächlichen Rassismus zu bezeichnen. Was hier Jane Fonda macht, ist, sich als ausgewiesene Rassistin regelrecht darzustellen und das in einer klaren Form. Also das braucht man gar nicht mehr kommentieren. Das ist auch aus meiner Sicht rechtssicher, wie sie es darstellt.
Auf jeden Fall ist sie seit vielen Jahren stramm links unterwegs, auch als Aktivistin. Sie hat sich ja auch an Straßenblockaden in der amerikanischen Hauptstadt beteiligt, wurde festgenommen, natürlich publikumswirksam. Und sie hat dann gesagt, sie sei von Greta Thunberg inspiriert worden. Naja, also du hast schon recht, man kann das auch ein bisschen anders einfach erläutern oder erklären, dass sie vielleicht auch ein Aufmerksamkeitsdefizit hat. Ja. Denn in dem Alter wird man natürlich nur noch selten vor die Kamera gebeten.
Ja, das kann man wohl irgendwie so einschätzen. Also unterm Strich gesehen ist es so, die Zahlen, die sie nennt, wir haben noch 7 Jahre Zeit für die Rohstoffe und so weiter. Da wird etwas nachgebetet, unhinterfragt. Das kann man ziemlich eindeutig ableiten. Denn sonst würde sie es anders schon ausdrücken. Das sind ja mehr oder weniger die typischen Floskeln, die von der UN und anderen Nichtregierungsorganisationen in den Raum geschmissen worden werden. Das ist der Punkt. Und ich denke jetzt gerade an das Feuer zum Beispiel, was wir haben dort im Raum in Nova Scotia im Süden von Halifax. Wenn wir da jetzt noch die Klimakleber hätten, die da noch abgeklebt werden müssten, damit die Feuerwehren zum Feuer kommen, um Menschen zu retten, dann wäre das weitaus dramatischer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute mehrmals gehört von Kanadiern, die das natürlich auch mit Verwunderung hier zur Kenntnis nehmen, dass sich da deutsche junge Leute auf dem Boden festkleben. Und die haben nur gesagt, wir sind froh, dass wir solch einen Unsinn hier nicht haben.
So. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das ist ein schmutziges Thema und eigentlich liegt uns so etwas überhaupt nicht. Aber da die Namen, die damit in Zusammenhang zu bringen sind, doch sehr brisant sind, müssen wir uns da mal kurz reinknien. Eine absolute Bombe ist gezündet worden bei der britischen Zeitung Daily Mail. Die hat nämlich bislang geheime E-Mails und Tagebücher des pädophilen Verbrechers, inzwischen verstorben, Jeffrey Epstein veröffentlicht. Und in diesen E-Mails, die offenbar komplett vorliegen und wo ganze Stränge von Entwicklungen geschildert wurden, eben auch die ganzen E-Mails, die Epstein mit bekannten Persönlichkeiten hin und her geschrieben hat, die sind da drin. Und da sind halt wirklich prominente Namen, einflussreiche Banker, Politiker, Schauspieler und so weiter dabei. Und es hat auch die Tochter zum Beispiel des Zeitherausgebers, also des Herausgebers des Wochenmagazins Die Zeit, die Schauspielerin Jessica Joffe, mit Epstein zu tun gehabt. Man fragt sich, also sie hat wohl auf Anfrage der Daily Mail nicht antworten wollen. Wir wollen mal schauen, zu welchen Präsidenten, Premierministern, Königshäusern Jeffrey Epstein eine gute Verbindung zumindest hatte. Also da heißt es, also du guckst ein bisschen unglücklich, Andreas, du machst sowas natürlich auch nicht so gerne.
Nein, ich mache das nicht gerne. Ich kenne auch den Bericht nicht. Ich höre ihn jetzt auch zum ersten Mal natürlich. Das ist, was heißt natürlich, bin ja gerade erst reingekommen. Aber trotz alledem, ich finde das auch immer tragisch, wenn so eine Art Bashing dabei mitschwingt im Prinzip. Aber es ist natürlich schon ein Politikum erster Liga und insofern ist es wichtig, dass wir drüber reden, ja.
Also zum Beispiel Prinz Andrew aus dem englischen Königshaus, der ist dann doch wirklich festzumachen in dem engsten Umfeld von Jeffrey Epstein, ebenso der Tech-Milliardär Peter Thiel oder der Künstler Jeff Koons oder der Chef von JP Morgan, Jamie Dimon. Oder der Manager der Musikindustrie, Tommy Mottola, der früher mit Mariah Carey verheiratet war, ist ebenso ausführlich in den Dokumenten erwähnt. Ebenso zum Abendessen in den Epstein-Häusern immer wieder Woody Allen, Jeff Koons und Frau. Und das geht schon viele Jahre zurück. Also da heißt es, ein Komiker, Chris Tucker, der war auf einer Reise nach Afrika an Bord von Epsteins Privatjet, gemeinsam mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Dann im Jahr 2014 plante Epstein ein großes Abendessen mit Freunden. Darunter hieß es wieder Woody Allen dabei oder auch eine junge Osteuropäerin, ein Model namens Karina Schuliak. Sagt mir jetzt nicht so viel, aber was vor allem noch viel ausführlicher in diesem großen Bericht dargestellt wurde, ist eben eine ganze Reihe von Treffen zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein. Und Epstein hatte wohl Bill Gates aufgefordert, einen Fonds, einen Millionenfonds ins Leben zu rufen oder hat es vielleicht sogar selber mit auf die Beine gestellt. Und Bill Gates sollte Geldgeber dafür finden, war aber wohl ziemlich frustriert, weil es sollten so immer 100 Millionen sein, die da reingezahlt wurden. Und Epstein, so ergibt dieser Verlauf, hat ihn richtig unter Druck gesetzt.
Oh, wie man Bill Gates unter Druck setzen kann, das ist mir bisher noch neu gewesen. Aber da kann man wirklich gespannt sein, was sich aus den Akten noch ergibt. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier offenbar die Spitze des Eisberges nun freigelegt wurde. Und wir wissen auch eines, dass dann man nur weiterarbeiten muss. Wenn man neue Figuren hat, kann man wieder feststellen, welche alten Figuren da noch dranhängen, die sich dann auch plötzlich outen. Ich glaube, einige werden momentan das Wracksausen haben im Augenblick, weil das ist wahrscheinlich nicht nur der Anfang. Spannend ist, dass dieses Ding überhaupt nach außen getragen wird, jetzt zu dieser Zeit. Das heißt, dieser Kampf um diese Welt, WHO oder die Menschen, um es mal ganz kurz zu fassen, nach meinen eigenen Darstellungen hier, das ist jetzt richtig ausgebrannt.
Ja, es heißt hier weiter, das sind ja noch längst nicht alle Namen. Am 20. September 2013 steht in Epsteins Terminkalender ein sogenanntes TBD-Dinner, wieder mit Bill Gates, mit Thorbjørn Jagland, dem ehemaligen norwegischen Politiker, und dem norwegischen Diplomaten Terje Rød-Larsen. Und in der Notiz heißt es, dass Richard Branson auch an diesem Abendessen teilnehmen könnte. Und Peter Thiel, dieser Tech-Milliardär, das ist ja der frühere Facebook-Investor, der hatte auch eine ganze Reihe von Treffen mit Herrn Epstein. Zum Beispiel während einer Phase 2014, so schreibt die Daily Mail, scheint Peter Thiel Epstein dreimal kurz hintereinander getroffen zu haben, zu einer Zeit, als er im Vorstand von Facebook saß. Das sind ja auch interessante Vorgänge, denn wenn man sich anschaut, was Facebook politisch korrigiert und wie Facebook eben sehr strikt einschreitet, da wundert man sich dann schon fast nicht mehr. Und außerdem hat Thiel damals die Risikokapitalfirma Founders Fund geleitet. Und er war Vorsitzender des Analytikunternehmens Palantir, das eng mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenarbeitet. Andreas, da ist ja ganz schön Sprengstoff drin. Wenn man das also hört, Facebook, aber eben auch Palantir eng mit dem Verteidigungsministerium, das sind ja die höchsten Stellen.
Naja, und das ist ja letztendlich das, was wir immer wieder von Donald Trump gehört haben, als er von dem sogenannten Deep State sprach und von der Trockenlegung des Sumpfes. Und diesen Sumpf, den er immer wieder deutlich gesprochen hat, das ist ja eine Masse, die unter einer vermeintlich glatten, ebenen Oberfläche grünlich vor sich hin eiert. Das heißt also, es ist auch noch grün, interessant, und darunter eben halt ein gigantischer Morast sich auftut, wenn man da plötzlich reintritt und dann eventuell sogar absäuft. Und das ist der Morast, der dann plötzlich da beschrieben wurde. Und wenn man das jetzt in diesem Bild versucht einzuordnen, dann wird grün, Morast, Deep State auch irgendwo immer klarer auch in Verbindung zu bringen.
Vielleicht sogar noch klarer, wenn man die folgenden Namen hört. Also das ist ja ein Zeitraum im Jahr 2014 gewesen, wo Epstein offenbar kurz hintereinander sehr viele einflussreiche Leute getroffen hatte. Und zum Beispiel war er eben mit Peter Thiel zu einem Abendessen am 12. September in Epsteins New Yorker Villa gemeinsam mit auch Woody Allen, der anwesend war. Woody Allen hat ja einen Ruf, da hieß es ja immer wieder, nachdem er diese sehr junge Frau, die eigentlich, glaube ich, seine Stieftochter oder Adoptivtochter gewesen war, ob er gewisse Neigungen hätte, die man Herrn Epstein auch nachsagt. Zumindest kann man sagen, dass die beiden ziemlich dicke miteinander waren, warum auch immer. Und dann am folgenden Tag, also am 13. September, traf Epstein diesen Peter Thiel alleine und für 2 Stunden. Und danach gesellte sich der derzeitige Direktor der CIA, Bill Burns, dazu. Damals war er stellvertretender Außenminister. Und noch jemand, ein weiterer Tech-Investor, der in den Kalendern auftaucht, ist Sean Parker, der Gründer von Napster, der auch ein Treffen mit Epstein, also zumindest wurde das angekündigt, in diesem Zusammenhang. Andreas, das sind schon, finde ich, also brisante Namen.
Ja, vor allem können wir daraus jetzt Ableitungen ziehen. Wenn wir die einzelnen Personen alle aufschreiben, die hier aufgeführt sind, und setzen sie über ihre jeweiligen Unternehmen in die Vernetzung, dann können wir jetzt umgekehrt natürlich weiter erforschen, indem wir jetzt an die Unternehmen herangehen und machen eine zweite Grafik und verbinden die gesamten Unternehmen und sehen uns an, wer da noch an auffälligen Persönlichkeiten drin ist. Und ich glaube, da würde man relativ schnell fündig werden. Und ich hoffe, dass da ein paar schlaue Journalisten in der Lage sind, heute noch investigativen Journalismus zu betreiben. Ein paar ganz wenige gibt es noch, wenn auch nicht in den Hofmedien vielleicht, aber die gibt es. Und dann könnte man natürlich hier den Sumpf tatsächlich trockenlegen. Jetzt liegt es auch sehr stark an den Journalisten, und zwar an fähigen und auch seriösen Journalisten.
Naja, der Geist ist aus der Flasche. Also man kann, glaube ich, da jetzt nicht mehr vorbei, wenn die Daily Mail sowas herausbringt. Dann heißt es, Norwegens Kronprinzessin Mette Marit taucht im September 2013 in den Kalendern auf, wobei Epsteins Terminplaner wörtlich schreibt, Prinzessin Mette kommt heute an und bleibt bis Donnerstag, 26. September. Also das, sie nahm offiziell auch in diesem Zeitraum an der Jahrestagung der Clinton Global Initiative teil. Also das ist die sogenannte philanthropische Initiative von Bill Clinton die Epstein mit ins Leben gerufen haben soll. Und da sind wir ja dann schon direkt auch an den politischen Themen, die Bill Clinton ja damals auch noch in Amt und Würden eventuell mit viel Geld auch durchgesetzt hat.
Mit Sicherheit. Und man kann natürlich eines auch ganz klar sagen, dass Epstein und Clinton, wenn die sich getroffen haben, nicht jedes Mal in irgendeinem perfiden Rahmenprogramm involviert sind. Das ergibt sich von selbst. Es gibt natürlich auch irgendwelche offiziellen Rahmen und offizielle Veranstaltungen und Gathering Places, wo man sich dann trifft, um die Zusammenhänge zu besprechen, irgendwelcher politischen Agenden, die man vorhat. In diesem Fall links, rot, grün. Und genau das ist das, was ja letztendlich gelaufen ist. Aber die Frage ist, wenn eine Mette, zum Beispiel eine Prinzessin dort gewesen ist, dann muss sie nicht unbedingt in das abendliche Rahmenprogramm mit involviert gewesen sein. Das ist nicht das, was gleich unterstellt werden soll. Aber wir wissen, dass Epstein ein hochkrimineller Mensch war mit perfiden und perversen Neigungen, der eben auch Kinder missbraucht hat und auch missbrauchen lassen hat und da viele offenbar involviert waren. Und dazu kann man einfach nicht schweigen, weil das sind einfach keine Petitessen oder Unartigkeiten, sondern schwerste seelische Verbrechen. Und aus diesem Grunde muss das geahndet werden. Es ist gut, dass es jetzt hier durch die Gazetten geht.
Ja, und ich möchte auch sagen, das war übrigens die Zeit, also da war Bill Clinton nicht mehr US-Präsident, aber seine Frau war zum Beispiel Außenministerin bis 2013 in der Regierung von Herrn Barack Obama. Und das sind ja dann schon direkte politische Verbindungen, die Herr Epstein da offenbar genossen hat. Was gibt's da noch an Namen? Also ich will die hier einfach mal sagen, weil damit vielleicht auch nicht nur ihr besser Bescheid wisst, sondern vielleicht auch die Mainstream-Kollegen, wenn sie gerade wieder lange Ohren hier bekommen, selber Lust haben, ein bisschen zu recherchieren und die Dinge weiterhin nach außen zu tragen. Es gehörten zu den Personen, die in den Kalendern noch auftauchten, der ehemalige norwegische Premierminister Kjell Magne Bondevik, der im Oktober 2013 mit Herrn Epstein um 8.30 Uhr gefrühstückt haben soll. Das Wall Street Journal, das Anfang Mai schon über einiges Material aus den Dokumenten berichtet hatte. Danach heißt es, dass er unter denjenigen war, die Epstein gemeinsam auch getroffen haben mit LinkedIn-Gründer Reid Hoffman. Und der wurde dann auch zu Abendessen eingeladen mit verschiedenen anderen, dem Präsidenten des Bard College, Leon Botstein. Und direkt auf dem Campus hat man dann dort gegessen, wo, wie es heißt, Epstein einige junge Mädchen mitgebracht haben soll. Ja, Bill Burns, der seit 2021 CIA-Direktor ist, so heißt es hier, hatte 2014 alleine 3 Treffen mit Epstein geplant. Zunächst in Washington, dann in seinem Haus in New York. Naja, und wie gesagt, dieser Link zu der deutschen Schauspielerin Jessica Joffe, die sollte also bei einem Abendessen oder hat an einem Abendessen teilgenommen und die soll, nachdem die Daily Mail nachgefragt hat, bei ihr nicht auf die Anrufe geantwortet haben, um einen Kommentar abzugeben, ebenso wenig wie ihre Vertreter.
Ja, und wir können davon ausgehen, dass in den Hofpropagandasendungen dieses Thema nicht als Sonderthema irgendwann mal eingespielt werden. Mit anderen Worten, wir werden dabei Anne Will oder eben halt bei Markus Lanz wohl lange darauf warten, dass solche Themen in irgendeiner Form mal ergebnisoffen diskutiert werden. Aber wir machen das halt und das machen eben halt offenbar auch viele andere. Und wir sehen, dass der Kampf im Weißen Haus, nicht um das Weiße Haus, sondern um das Volk der Amerikaner und damit natürlich auch im übertragenen Sinne die gesamte Weltsicherheit hier betroffen ist. Und hier findet gerade dieser große Kampf statt und diese Finalität, die man spürt, ich spüre das richtig im Innern, wie das so bei mir so aufkeimt. Es ist historisch, wir nutzen den Begriff sehr oft, aber was wir erleben zurzeit, ist fast alles historisch. Die Bücher werden voll sein irgendwann mit diesen Themen, die wir heute live erleben. müssen, dürfen, können, sollen, wie auch immer, je nachdem, wie man entsprechend in den Schöpfungsgesetzen das bewerten will. Also irgendwann wird man wahrscheinlich sagen, wie konnte es sein, dass diese Dinge überhaupt so lange laufen konnten, bis es endlich nach oben gekocht ist?
Ja, nun ist das hier nur ein kurzer Zeitraum gewesen, den die Daily Mail hier veröffentlicht hat. Da wird noch einiges kommen und immer wieder auch von mir der Hinweis, es macht gar keinen Spaß, im Dreck zu wühlen und nichts anderes ist das hier. Aber es ist dennoch wichtig, denn es geht um politische Entscheidungen, Schicksalsentscheidungen. Ich bin mal gespannt, welche Unterstützung Herr Epstein den Klimawandelthemen eventuell hat zukommen lassen mit seinen großen 100 Millionen Dollar Fonds, die übrigens auch dann benutzt wurden, um seinen Namen, der 2013 schwer gelitten hatte, nachdem er eingebuchtet worden war als Pädophiler, wieder in Ordnung zu bringen. Also es sind spannende Zeiten, spannende Entwicklungen und wie du schon sagst, Andreas, historisch ganz gewiss nicht uninteressant.
Ja, wir haben eine Situation, die auf beiden Seiten ähnlich läuft. Wir werden überfrachtet mit Informationen aus dem Mainstream, aus den verschiedensten Bereichen. Da gibt es einen Krieg in der Ukraine, da gibt es jetzt momentan Kosovo und Serbien, die wieder jetzt ins Spiel kommen. Europa ist in Gefahr. Gleichzeitig geht es um die WHO-Machtübernahme. Dann spricht man schon von neuen Viren, die die Welt bedrohen und. Der Lockdown, alle möglichen Dinge, weiße Männer sollen verhaftet werden. Das heißt, der Irrsinn hat mittlerweile in ihrer Methode wirklich ein Zenit erreicht. Und wir sehen auf der anderen Seite in der alternativen Szene genau das Gleiche. Wir sehen, wie sie alle nacheinander auffliegen. Und das finde ich sehr spannend. Und gerade solche Geschichte wie mit dem Epstein oder auch mit dem Sohn des amtierenden Präsidenten Joe Biden, was dort läuft und gerade hochkocht, das ist ja auch genauso unglaublich. Aber auch über die Biolabore von irgendwelchen Waffen, die man baut und so weiter und so fort. All diese Dinge kommen genauso hoch wie hintenrum auch.
So, jetzt das nächste Thema. Und dieses Thema, in den letzten Tagen ist die Presse ja voll gewesen mit Überschriften über den eskalierenden Ukraine-Krieg, der ja eigentlich stellvertretend zwischen USA und Russland geführt wird, wenn man es so sagen darf. Und auf der anderen Seite der sich anbahnende Superkonflikt zwischen USA und China. Ja, da werden nebenbei strategisch lang angelegte ökonomische Kooperationen ausgehandelt, die den Hofmedien auch nur wenige Zeilen wert sind. Lediglich die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichten wieder einmal vorausschauend über die vermeintlichen Nebenthemen, die eigentlich gar keine Nebenthemen sind. Wir haben ja auch gestern Abend wieder gesprochen über ein Projekt, Andreas, zwischen Russland und dem Iran. Worum geht es da?
Ja, es ist tatsächlich ein wichtiges Thema, was aber in diesen riesen, wie du sagst, kesselnden Themen immer untergeht. Was man im Westen sträflich vernachlässigt hat, das ist der Güterverkehr, nämlich auf den Schienen. Aber auch der gesamte Schienentransport insgesamt, der ist vernachlässigt worden. Man hat versäumt, ihn instand zu halten, beziehungsweise sogar zu modernisieren. Wenn wir uns Deutschland Zugtechnik, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sehr nüchtern, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Deutschland Zugtechnik alleine mal heute beobachtet, dann bewegt sie sich auf dem Niveau der 1980er Jahre. Wir können aber zum Beispiel durch die neue Seidenstraßenpolitik Chinas und der Implementierung bestimmter Transportrouten auf der Schiene längst erkannt haben, wie wichtig diese Technik in Zukunft wieder sein wird. Und darum geht es nämlich jetzt in diesem Projekt zwischen Russland und dem Iran. Und ich habe zu diesem Thema ja mal ein Video gemacht, aus dem man diese Zusammenhänge gut ableiten kann. Dieses Grundwissen ist aus meiner Sicht mitentscheidend, um die ökonomischen Prozesse überhaupt grundsätzlich zu verstehen.
Ja, ich werde das Video noch mal einstellen, denn es ist ja ein zeitloses Wissen, was man dort relativ allgemein verständlich erfahren kann, Herr Popp. Wir hören also, dass Russland und der Iran den Bau strategischer Alternativen für den internationalen Güterverkehr zwischen dem Süden und dem Norden vorantreiben. Das Ganze mittels eines Eisenbahnkorridors.
Und das ist wirklich hochspannend, weil es nämlich ein Politikum ist, was mit Sicherheit weltweit hinter den Kulissen groß diskutiert wird. Denn der Iran und Russland haben einen Plan vorgelegt für dieses gemeinsame Eisenbahnprojekt und unterzeichnet, um einen Transportkorridor zwischen dem Arktischen Meer, das ist also ganz oben auf der Kugel, und dem Persischen Golf zu schaffen. Und das ist keine Petitesse. Es gibt am Kaspischen Meer eine iranische Hafenstadt und die heißt Rasht. Und von dieser Stadt aus soll eine Bahntrasse in den Nordwesten von Aserbaidschan gebaut werden. Mit dieser Trasse erschließt der Iran dann eine unglaublich wichtige Eisenbahnroute in Richtung Norden. Eine mögliche Route nach Russland führt dann auch durch Aserbaidschan. Das ist im Moment zwar etwas kritisch, weil die Atmosphäre zum Iran und Aserbaidschan, die ist ein bisschen angespannt, aber mit Russland hingegen sind die Aserbaidschaner in einer hervorragenden Beziehung. Das ist schon historisch bedingt. Also alle Partner erkennen auf jeden Fall diesen wichtigen strategischen Schritt aus ökonomischer Sicht.
Das bedeutet ja auch zwischen den Zeilen, dass man die große Weltapokalypse gar nicht kalkuliert, sondern schon für eine Zeit nach den derzeitigen Verwerfungen zu planen scheint. Und das klingt aus meiner Sicht wirklich beruhigend im Verhältnis zu den Nachrichten, die wir im Westen konsumieren sollen.
Das ist eigentlich eine Hintergrundinformation, die du sauber daraus arbeitest. Das ist genau so, weil wir haben die Situation, dass hier im Westen ja fast eine Untergangsvision dargestellt wird, in einer großen Angstform, aber man in anderen Ländern es ganz anders sieht und ich glaube auch mit Recht. Der Westen muss so reagieren. Bedenken wir nur an den akut drohenden Staatsbankrott der USA und somit der gesamten westlichen Welt, die ja auf den US-Dollar als Leitwährung gesetzt haben die ganze Zeit. Aber kommen wir zurück zur Kooperation des Iran und Russland, sonst verzetteln wir uns hier. Man hofft nun auch auf einen baldigen Vertragsabschluss zwischen Moskau, Baku. Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan und Teheran. Das ist die Hauptstadt vom Iran, über die Zusammenarbeit im Güterbahnverkehr entlang dieses Transportkorridors von Nord nach Süd. Die Investitionen sollen sich auf 1,6 Milliarden Euro belaufen. Das klingt nicht viel gegenüber dem, was wir sonst gewohnt sind, aber bei den westlichen Investitionen sind es meistens Rüstungskosten und hier sind es Infrastrukturinvestitionen.
Investitionen. Im Westen wird nicht mehr investiert, da wird Besitzstandwahrung betrieben. Ja. Du hast ja gesagt, dass man als entscheidenden Vorteil betrachtet, dass dieser Korridor sanktionssicher ist. Russland und Iran haben ja beide Erfahrung als Ziel westlicher Sanktionen. Und vielleicht spielt ja auch eine Rolle dabei, dass man einen alternativen Weg durch den Bosporus möchte, der von der Türkei kontrolliert wird. Und noch ist die Türkei NATO-Mitglied.
Genauso ist es, denn es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner ja ihren Krieg in letzten Jahrzehnten erfahrungsgemäß nicht geführt haben mit militärischem Einsatz, sondern mit ökonomischen Einsätzen in Form von Sanktionen. Und dem entzieht man sich jetzt ganz einfach. Und es gibt auch viele Vorteile für die Teilnehmer dieser Bahnlinie, die in einem gewissen Umfang auch Passagen durch den von Ägypten kontrollierten Suezkanal wiederum überflüssig machen. Man erkennt hier wirklich eine massive geopolitisch-tektonische Verschiebung quasi zu Ungunsten der alten Weltmacht USA, die man hier schon fast so als Auslaufmodell interpretieren muss, wenn man den Gedankengängen von Iran und Russland da folgen will. Die USA werden vermutlich natürlich versuchen, Aserbaidschan weiter gegen den Iran aufzuhetzen. Aber da sehe ich langfristig keinen Erfolg, da die Vorteile auch in diesem kaspischen Nachbarland einfach überwiegen.
Ja, neben der Eisenbahnverbindung ist zudem noch etwas anderes geplant, und zwar ein Transportkorridor über das Kaspische Meer. Den Planungen zufolge, so heißt es jedenfalls, sollen auf dieser Route Waren per Schiff das Wolga-Delta in Russland verlassen und über das Kaspische Meer in den nördlichen Iran gelangen. Man muss es sich am besten mal auf der Karte ansehen, um die Zusammenhänge besser einordnen zu können. Du zeigst mir in deinen oder unseren Gesprächen immer auf dem Globus, was da wo und wie läuft. Und das ist auch wirklich hilfreich.
Also ich denke schon, also leider ist es nicht besonders hip in der heutigen Zeit, geopolitische Zusammenhänge zu besprechen. Ehrlich gesagt finde ich das schade. Denn wie will ich denn politisch etwas beurteilen, wenn ich nicht einmal die Länder auf einer Karte finde, wenn mich jemand danach fragt und ich habe die nicht, weiß ganz grob zumindest, wo ich gucken muss. Viele können das einfach nicht mehr. Früher gab es ja noch Erdkundeunterricht und da lernte man noch die Lage der Länder, die Besonderheiten und so weiter. Also das waren schon ganz wichtige Grundvoraussetzungen.
Sagte der alte weiße Mann, der wieder in der Vergangenheit schwelte. Mich erinnert dieses Eisenbahnprojekt wieder einmal an die sogenannte Berlin-Bahn. Bagdadbahn, Andreas. Du hast über die schon einiges erzählt. Die hatte man Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland geplant. Und dann gab es halt Kriege und so, ne?
Ja, und da haben wir jetzt ein Argument von alter weißer Frau, die hier steht, nämlich hier haben wir nämlich die Berlin-Bagdad-Bahn, die gleich hinterhergeschoben wird. Das finde ich schon mal ganz schön, aber da haben wir das auch geregelt. Also nein, du hast völlig recht. Es gibt hier gewisse Parallelen, aber das würde jetzt zu weit führen und vom Thema ablenken. Denn man hat versucht, die durch Bahnstrecken vor allem weit weg vom Wassergebiet, von Meeren zu kommen, weil die gesamte Armee der Amerikaner, der Engländer, diese transatlantische Achse basiert auf Marine. Und wenn dann durch tiefes Landesinnere irgendwelche Züge fahren, da kommen die mit ihren Schiffen nicht hin und auch die Flieger auf dem Flugzeugträger haben nicht genügend Sprit an Bord. Also es gibt da gewisse Parallelen. Also wir können festhalten, dass während sich der Westen offenbar ausschließlich mit der Machterhaltung durch Kriege beschäftigt, da werden in anderen Ländern, die auch in den BRICS nahestehen, die werden dann Pläne für die Zeit danach schmieden und da sind sie schon bei, wie immer die dann aussehen werden. Und die neuen Machtstrukturen wie die BRICS, die werden diese Welt aus meiner Sicht völlig verändern. Ich weise da noch einmal auf das Video hin, das sich mit der Frage beschäftigt, Weltmacht China oder Great Reset, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Denn auch wenn das Video schon 2 Jahre alt ist, diese Zusammenhänge werden von Tag zu Tag aktueller.
Ja, Andreas, ich danke dir für geschichts- und geopolitischen Unterricht und wir kommen jetzt doch ganz kurz mal wieder noch nach Deutschland zurück, denn die Ampel, die zerstrittene Ampel ist sich einig geworden. Die FDP ist eingeknickt beim Heizdatengesetz, was allerdings nichts Gutes bedeutet für jedermann, denn jedenfalls hat das Bauministerium das gemeldet und das meldet wiederum die Bild-Zeitung. Es geht um das sogenannte Wärmeplanungsgesetz. Da hatten ja die FDP-Ministerien Bedenken angemeldet. Doch jetzt haben die Liberalen gesagt, wir fügen uns, sind eingeknickt bei diesem Heizdatengesetz. Und man tut wie Tulpe, also es ist jetzt eben so, aber was hat das Ganze für Folgen? Denn der Gesetzesentwurf, der wird heute zur Anhörung an die Bundesländer und an die Verbände gehen. Und jetzt könnte dieser eng mit dem ebenfalls umstrittenen Heizungsgesetz verknüpfte Entwurf in, wie es offiziell heißt, einer angemessenen Zeit beraten werden. Was heißt das konkret? Herr Habeck als Wirtschaftsminister, Frau Geiwitz als Bauministerin, die pochen bei den Gesetzen in Bundesländern und Kommunen darauf, dort soll man, es heißt wörtlich, gebäudescharfe jährliche Endenergieverbräuche der letzten 3 Jahre in Kilowattstunden pro Jahr ermittelt. In Klartext heißt das, Eigentümer bzw. Mieter müssen ihren Heiz- und Stromverbrauch für die vergangenen 3 Jahre melden.
Naja, also mit anderen Worten, hier wird noch mehr gläsern gemacht, als was schon vorher der Fall war. Das Interessante ist, es kommen ja jeden Tag neue Dinge, während alte, die man vorher angekündigt hat, dann wieder verschwinden, dann kommen wieder Veränderungen, dann kommt wieder was anderes, dann heißt es, nee, wir machen es doch nichts. Was wir hier erkennen können, ist eines: Null Planungssicherheit für niemanden. Das ist das Hauptproblem. Wenn ich jetzt davon betroffen bin, dann möchte ich doch in irgendeiner Form wissen, als Eigentümer einer Immobilie oder eines Autos, wie muss ich mich verhalten, dass ich für die nächsten, von mir aus 20 Jahre, 10 Jahre, von mir aus 5 Jahre Planungssicherheit habe. Aber ich habe ja nicht mal bis nächsten Montag eine Planungssicherheit.
Also hier geht es einfach darum, mit voller Taschenlampe in sämtliche private Dinge zu leuchten. Die Regierung will also künftig die Heizungsdaten von jedem Haus in Deutschland kennen, nämlich den Verbrauch der letzten 3 Jahre, die Art der Heizung, das Alter der Heizung, dazu natürlich Adresse, Lage der Immobilie und so weiter. Und das alles wird mit dem Grund sozusagen vertreten, dass man jetzt eine zentrale, staatlich gesteuerte Wärmeplanung vornehmen will. Jetzt fragt man sich, was ist denn Wärmeplanung? Und das wird hier erklärt in dem Bildartikel. Da heißt es, Städte und Gemeinden entwickeln ihren Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Je nach Bedarf der Bürger und vorhandener Infrastruktur soll so der Anschluss an mögliche Fernwärme, regionale Strompreise, verfügbare Biomasse geprüft werden.
Also letztendlich geht es darum, dass es nur noch null Privatsphäre gibt. Der Staat weiß darüber, wann ich die Klospülung ziehe und er weiß, wann ich mir etwas zu essen koche. Über den Biopass wissen sie ganz genau, wie meine gesundheitliche Situation ist und die wissen auch wahrscheinlich regelmäßig dann beim Wiegen, wie schwer ich bin und wo ich mich rumtreibe. Anhand des digitalen Geldes wissen sie ganz genau, wofür ich jeden Cent ausgebe. Das heißt, ich bin mehr oder weniger 100% zur Marionette eines Systems geworden und sie können auf Kommando einen Knopf drücken und mich dann aus irgendwelchen Gewerken herausnehmen.
Kann das vielleicht auch etwas zu tun haben mit diesem Lastenausgleichsgesetz, wenn die so viele Daten haben wollen? Also die Kommunen wollen und sollen eine Bestandsanalyse erstellen aus diesen gesammelten Informationen. Und dafür sollen sie nämlich ebenfalls noch Daten aus Gebäuderegistern, Grundbüchern, Katasterämtern und Energieausweisen abgreifen, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Die Bild-Zeitung sagt, im Klartext heißt das, alle Bürger werden komplett auf Wärme- und Stromverbrauch durchleuchtet. Nach dem Heizhammer soll jetzt offenbar eine Heizpolizei kommen. Und das Ziel des Wirtschaftsministers, man fasst sich ja nur noch an den Kopf, bis spätestens 2045 müssen alle Gebäude in Deutschland ohne Öl und Gas heizen. Großstädte ab 100.000 Einwohner sollen bis Ende 2026 entsprechende Wärmepläne erstellen, wie das mit Ökoenergien, unter anderem Biomasse, gelingen kann. Kleinere Städte und Landkreise bis 100.000 Einwohner haben bis Ende 2028 Zeit.
Ja, wir können jetzt hier natürlich spekulieren. Du sprachst gerade an hier das Lastenausgleichsgesetz. Das Lastenausgleichsgesetz macht ja vor allem dann Sinn, wenn die Preise möglichst hoch sind für die Immobilien, damit auch der entsprechende Zwangshypothekenteil entsprechend hoch ist. Zurzeit haben wir ja eine Politik, die Preise nach unten prügelt. Auf eines läuft es auf jeden Fall hinaus, aus meiner Sicht, die Enteignung der Immobilie von privaten Menschen, so oder so. Ob das über ein Lastenausgleichsgesetz geht, das hätte man eigentlich schon vorher ziehen müssen. Vielleicht war es aber auch zu publik schon geworden und zu viele Leute haben schon nachgefragt. Oder man eben das Ganze macht über die Wärmepumpe oder solche Drangsalierungen, indem die Leute nicht mehr ihre Immobilie kalkulieren können und dann will sie auch keiner mehr haben. Ich kaufe mir doch heute keine Immobilie, wenn ich weiß, dass morgen ein Gesetz kommt und ich habe da gigantische Investitionen durchzuführen. Das heißt, wenn ich mir ein Haus oder eine Wohnung kaufe, nehme ich enorme Abschläge. Und deshalb ist es völlig normal, dass Experten davon sprechen, dass die Immobilienpreise allein in Deutschland mindestens um 50% fallen werden. Und ich habe gesagt, 50% mindestens. Eva zuckt gerade, es könnte auch mehr sein. Denn wir müssen einfach sehen, in welche Richtung es geht, wenn solche Dinge weiter fortgeführt werden. Und ich kann da momentan nichts anderes erkennen.
Diese ganzen Schlussfolgerungen sind natürlich nicht jedem Menschen geläufig und möglich. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Aber inzwischen, Andreas, werden die Konturen doch klarer. Und man merkt ja jetzt auch eine Veränderung auf dem Immobilienmarkt. Und da wundert man sich auch nicht, dass zum Beispiel beim US-amerikanischen Finanznachrichtendienst Bloomberg eine große, große Warnung ausgesprochen wurde, nämlich vor der katastrophalen Wirtschaftspolitik Deutschlands, der Ampelkoalition. Und diese, so heißt es, könne ganz Europa mit in den Abgrund reißen. Und Bundeskanzler Scholz, der bekommt auch sein Fett weg in diesem Beitrag, den Bloomberg veröffentlicht hat und Report 24 die wichtigsten Punkte zusammengetragen hat hier. Und da heißt es, dass Deutschland ja nun jahrzehntelang Europas Wirtschaftsmotor gewesen ist und die gesamte Region durch eine Krise nach der anderen gezogen habe. Eigentlich hat ja. Aber diese Widerstandsfähigkeit, die bricht jetzt zusammen. Und das, sagt Bloomberg, bedeutet eine Gefahr für den gesamten Kontinent. Eine jahrzehntelang verfehlte Energiepolitik, der Kampf gegen Autos mit Verbrennermotor, ein schleppender Übergang zu neuen Technologien, all das soll die größte Bedrohung für den Wohlstand der Nation seit der Wiedervereinigung darstellen. Aber 1990 war es noch anders. Da fehlt es der politischen Klasse heute an Führungsstärke. Damals waren ja die Menschen noch stark, motiviert, unternehmungslustig, um eben die strukturellen Probleme auch anzugehen. Da gab es ja auch viele politische Unterstützungsprogramme und das Land wurde wieder wettbewerbsfähig. Aber das scheint vorbei zu sein. Man zitiert hier den Vorstandsvorsitzenden der BASF SE, Martin Brudermüller, und der hat wörtlich gesagt, wir werden jetzt als Gesellschaft naiv, weil alles in Ordnung zu sein schien. Die Probleme, die wir in Deutschland haben, kumulieren sich. Wir haben eine Zeit des Wandels vor uns. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Eine deutliche Warnung von Herrn Brudermüller, der das Unternehmen BASF gerade zerschlägt.
Ja, und das sind natürlich keine erstaunlichen Meldungen, wenn man sich mit der Ökonomie beschäftigt. Nur möchte ich aber auch ganz klar sagen, das sind wesentliche Indizien, die genannt werden, jetzt für diesen Turbo der Zerstörung. Aber die Zerstörungsursachen, die liegen schon 40, 50 Jahre zurück. Das muss man auch ganz klar sagen. Auch wenn man in den 90er Jahren staatliche Strukturen hatte, war man in der Lage, schon ein Unternehmen wie der Staat, den Staat, komplett zu verschulden. Das heißt, der Staat ging immer höher in die Schuldenspirale. Und die Ursache übrigens für die erste Staatsverschuldung der Bundesrepublik hat der Altkanzler Helmut Schmidt gemacht, der gesagt hatte, mir sind die Schulden egal, und damit wurde er Kanzler. Und das ist eine Grundhaltung, die damals eingeleitet wurde. Und dann begann die amerikanische Konzerneinflussnahme zu Ungunsten des Mittelstandes, der einfach zu stark und zu stabil war. Und so hat man dann letztendlich diese gesamte Situation eingearbeitet. Es ist ein Finanzsystem, ein Umverteilungssystem. Und jetzt diese Impulse, die wir jetzt sehen und die jetzt genannt werden, sind mehr oder weniger die letzten Symptome einer ganz lang angelegten Agenda über Jahrzehnte. Das muss ich nur ganz kurz sagen dürfen.
Natürlich darfst du immer sagen. Also Bloomberg sagt, dass die Wirtschaftswissenschaftler, die etwas von der Sache verstehen, davon ausgehen, dass das deutsche Wachstum in den kommenden Jahren hinter dem der übrigen Region, also damit ist Europa gemeint, zurückbleiben wird. Und der Internationale Währungsfonds schätzt, dass Deutschland in diesem Jahr die am schlechtesten abschneidende G7-Wirtschaft sein wird. Und laut diesen Experten sei Deutschland nicht in der Lage, zum Beispiel den Energiebedarf seiner industriellen Basis nachhaltig zu decken. Die Bundesrepublik sei zu sehr von der alten Technik abhängig. Es fehle dem Land an politischer und wirtschaftlicher Beweglichkeit, um sich auf schneller wachsende Sektoren umzustellen, also Art Betonköpfe, Wasserköpfe. Die Vielzahl der strukturellen Herausforderungen deute auf ein böses Erwachen für das europäische Machtzentrum hin, das sich an einen gewissen Wohlstand gewöhnt habe.
Also was mich wundert dabei ist, dass ein bestimmter Aspekt nicht genutzt wird und genannt wird, das ist der Euro als Gemeinschaftswährung. Denn die Ursache für den Euro war die Anlage für die Zerstörung. Wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenschüttet, dann wird das Wasser nicht heiß, sondern es wird eine lauwarme Brühe. So einfach ist das Ganze. Und das hat man damals gemacht und ich erinnere mich, ich habe das irgendwann schon mal erzählt, dass ich mit einem Volkswirt einer großen deutschen Bank gesprochen habe. Der hat damals Anfang der Jahrtausendwende gesagt, wie wunderbar großartig der Euro ist und dann braucht keiner mehr was wechseln. Alle Länder werden davon partizipieren. Und dann habe ich ihm irgendwann einen Energiespartipp gegeben und habe gesagt, wenn Sie draußen 5 Grad Außentemperatur haben und in dem Raum 16 Grad, dann machen Sie im Prinzip alle Fenster auf, lassen die 5 Grad noch von draußen rein, dann haben Sie 21 Grad im Raum. Da hat er mich angeguckt und hat gefragt, ob ich ihn für dumm verkaufen will. Da habe ich gesagt, nein, aber so haben sie den Euro auch erklärt. Das kennen vielleicht der einen oder anderen, aber viele mit Sicherheit nicht. Das macht es eben halt deutlich, wie das System einer Gemeinschaftswährung bei heterogenen Wirtschaftskräften wirken muss.
Ja, und Deutschland hat zurzeit mit die höchsten Stromkosten in Europa. Gelingt es nicht, die Situation zu stabilisieren, könnte, wie es hier heißt, aus einem Rinnsal von Herstellern, die in andere Länder abwandern, ein Ansturm werden. Berlin reagiert auf die Bedenken, indem es eine Deckelung der Strompreise für einige energieintensive Branchen wie die chemische Industrie bis 2030 anstrebt. Ein Plan, der natürlich den Steuerzahler bis zu 30 Milliarden Euro kosten könnte. Und dann wäre es trotzdem auch nur eine vorübergehende Lösung und zeigt, wie es hier heißt, die verzweifelte Lage Deutschlands in Bezug auf die Versorgung mit Energie. Ihr Lieben, das sind die Meldungen, die hier jetzt von Bloomberg in die Welt hinausgetragen werden, die im Moment das Antlitz Deutschlands anders zeichnen, als es bis vor kurzem noch der Fall war.
Ja, und diese Deckelung, das ist eben halt schon so ein Begriff, wo man dann schon fast Pickel bekommt. Das sind eben halt Steuerumverteilungsgeschenke. Wahnsinn. Ich möchte an der Stelle noch mal ein kurzes Beispiel nennen. Finnland, ich habe da vorhin drüber gesprochen. Finnland ist momentan in der Lage, zu viel Strom zu haben. Die haben zurzeit mit ihrer Strompreisberechnung sogar einen Negativwert erreicht. Das heißt, man bekommt quasi Geld, wenn man Strom abnimmt, weil einfach zu viel Strom da ist und man geht dann sogar an die Bürger ran und hat deutlich gesagt von der Politik, bitte verbraucht zu viel Strom wie nur irgendetwas, wir haben zu viel davon. Man hat wohl offenbar Angst, dass ihnen irgendwann die Aggregate um die Ohren fliegen. Das ist die andere Seite der Medaille und das zeigt sehr deutlich, dass Deutschland, die ja noch vor kurzem mit dem Nordeuro bezeichnet wurden als starke Wirtschaft und die Südeuro, die Schwachen, die Spanier und Italiener, und jetzt kehrt sich das Ganze sogar um. Es wird nicht nur angepasst, es kehrt sich um.
Was auch festzustellen ist, wenn aus Berlin nicht irgendwelche unsinnigen Gesetze wegen des angeblich menschengemachten Klimawandels erlassen werden, dann kommen sie todsicher aus der EU, aus Brüssel, von Frau von der Leyen und Konsorten. Und so schreibt die Bild-Zeitung, es gibt wieder mal einen Brandbrief an die Bundesregierung von Deutschlands Getränkeherstellern und Bierbrauern. Die sind nämlich entsetzt, sie schlagen Alarm, denn es geht um nicht mehr oder weniger als die Tatsache, dass wahrscheinlich Milliarden Bier- und Getränkeflaschen vernichtet werden müssen, weil es eine neue EU-Regel gibt, nämlich für Pfandsysteme und Verpackungen. Und die müssten, wie es heißt, aus dem Verkehr gezogen, mit Prägelogo und Seriennummer neu hergestellt werden. Und die Bild hat hier den Brauerbund-Boss Holger Eichele interviewt. Wörtlich sagt er, werden die EU-Pläne Wirklichkeit, müssten wir alle Mehrwegflaschen einschmelzen. Dieser Irrsinn muss verhindert werden. Das Vorhaben sei gut gemeint, aber schlecht gemacht, denn es werde ein einheitliches Gesetz über Europa gestülpt, weil einige Länder, anders als Deutschland, bisher keine Mehrwegsysteme hätten. Das deutsche Pfandsystem sei, wie er sagt, europaweit einmalig und umweltfreundlich.
Das sehe ich auch so und ich glaube sogar, es ist nicht einmal gut gemeint, wie er sagt, sondern es ist eben halt nicht gut gemeint, sondern es dient einer vorsätzlichen Zerstörung. Mir kann doch kein Mensch erzählen, dass er es gut meint, wenn Lebensmittel in Milliarden von Flaschen zerstört werden müssen, nur weil sie irgendeine U-Norm auf einer Norm, EU-Norm, einer Nummer, die da irgendwo eingefräst ist, eben nicht beinhaltet. Das kann mir keiner erzählen.
Ja, und der Herr Eichele, dieser Brauereiboss oder Brauerboss, der sagt, es werden in Deutschland 80% des Biers in Mehrwegflaschen verkauft. Wir betreiben, sagt er wörtlich, das größte und erfolgreichste Mehrwegsystem in Europa und es wäre ein Desaster, wenn die EU das zerstören würde. Und in diesem Brandbrief schreiben die Mitglieder, wir appellieren, alles zu unterlassen, was erfolgreiche bestehende Systeme in ihrer Existenz gefährdet. Ja, und es sind nicht alleine die Flaschen, die hier in Gefahr sind. Es wird auch hier ein Interview geführt mit dem Geschäftsführer, Vorstand, Bundesverband des deutschen Getränkefachgroßhandels, Dirk Reinsberg. Und der warnt, dass diese Pläne ökologischer und ökonomischer Wahnsinn seien, denn auch die Bierkästen müssten geschreddert und neu entworfen werden. Unter anderem wird der Grund angeführt, aus Sicht der EU-Bürokraten enthält ein deutscher Bierkasten zu viel Luft. Und Herr Reinsberg sagt, dieser EU-Plan verlangt, dass die Transportverpackung eines Produktes nicht mehr als 40% größer ist als das Produkt selbst. Im Falle von Bier würde das bedeuten, dass der klassische deutsche Bierkasten vor dem Ausstünde geschreddert und vernichtet werden müsste. Und wie ein neuer Bierkasten geschaffen werden solle, sei völlig unklar. Die deutschen Bierkästen, sagt er, die hätten sich über Jahrzehnte bewährt. Und wörtlich sagt er, es gibt Kästen, die sind seit über 15 Jahren im Umlauf, alles funktionsfähig. Das müsste alles vernichtet werden.
Ja, es fällt mir nichts mehr dazu ein. Es ist Absurdistan vom Feinsten. Und ich wundere mich wirklich immer wieder, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ich von früher kenne, die einfach in ihrem Mainstream eingeschlafen sind. Und man redet mit ihnen und versucht mal so anzuleiern. Ihr kennt das alle, die dazuhören gerade. Und man hat so das Gefühl, man läuft gegen eine Wand und die sagen, was willst du, ist doch alles in Ordnung. Ja, aber die machen das bestimmt schon irgendwie ganz gut. Das ist für mich eigentlich das Unfassbare. Und so kann man dann auch Geschichte im Nachhinein viel besser verstehen und auch erklären, wie Totalitarismus entsteht oder entstanden ist. Denn wir sehen es gerade live und in Farbe, wie es vor unseren Augen entsteht und auch schon weit fortgeschritten ist.
Offenen Auges durch diese Zeit zu gehen, das ist nicht ganz einfach, fällt auch uns zunehmend ein bisschen schwerer, müssen wir wirklich sagen, wenn wir hier vor dem einen oder anderen Thema sitzen. Aber ich will mich nicht wiederholen, euch geht's nicht anders. Und ja, rüstet euch und erschrecket. Und dann wieder rüsten, nachdem wir uns wieder erschreckt haben. Denn es ist eine außergewöhnliche Zeit, die schon lange gekündet ist. Und das ist das, was jetzt leider dann damit erfolgen muss, allerdings mit einem guten Ziel. Jetzt bricht das Falsche zusammen, das nicht mehr auf den richtigen Füßen steht, damit das Richtige emporwachsen kann. Lasst uns diesen Prozess offenen Auges und vor allem offenen Geistes durchschreiten, immer im Gottvertrauen, den Blick nach oben, strammen Schrittes, nicht wahr, Herr Popp?
Genau, so soll es sein. Wunderbare Worte zum Schluss unserer Sendung.
Ja, danke. Ihr Lieben, bleibt stark. Wir hören uns zum Abendgebet und wir wünschen euch einen schönen Tag.
Und jetzt haben wir uns den Kaffee auch verdient.